Römer Kapitel 6, Vers 1 bis 11. Was sollen wir nun sagen? Wollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade noch größer werde? Das sei ferne, die wir der Sünde abgestorben sind, wie sollten wir ferner in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Wir sind also durch die Taufe auf seinen Tod mit ihm begraben worden, damit wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit der Gleichheit seines Todes verwachsen sind, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein, indem wir das erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde kraftlos gemacht werde, auf dass wir nicht mehr der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Herrschaft der Sünde losgesprochen. Sind wir aber mit Christus gestorben, so vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus von den Toten auferweckt nicht mehr stirbt, der Tod hat keine Herrschaft mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde ein für allemal gestorben, was er aber lebt, das lebt er für Gott. So sollt auch ihr euch als solche ansehen, die für die Sünde tot sind, aber für Gott leben, in Christus Jesus, unserem Herrn. Es geht hier dauernd um Tod und Leben und Sterben und Auferstehen. Es klingt so ein bisschen merkwürdig, aber es ist vielleicht doch ganz einfach zu verstehen. Ich bin während meines Studiums zum Glauben gekommen an Jesus Christus, weil ich gemerkt habe, ich war zwar fromm, aber ich hatte keine Heilsgewissheit und habe dann Jesus Christus gebeten, dass er doch in mein Leben kommt. Damals habe ich öfters während meiner Semesterferien bei einer kleinen Baufirma gearbeitet. Die hatte ungefähr 25 Mitarbeiter. Und nachdem ich jetzt doch auch in meinem Herzen Christ geworden war, interessierte es mich rauszukriegen, ob von diesen Mitarbeitern irgendjemand Christ wäre. Und ich meine, einige habe ich nicht gefragt, weil ich an ihrem Leben merkte, dass sie unmöglich Christen sein konnten. Aber bei anderen war ich mir nicht so sicher und dann habe ich ein Gespräch angefangen und sie direkt oder indirekt danach gefragt. Schließlich blieb nur noch einer übrig. Alle anderen waren schon ausgeschieden. Das heißt, sie waren keine Christen in ihrem Herzen, obwohl sie alle evangelisch oder katholisch waren. Und der eine, der war für mich ein Vorbild. Wenn einer sein Frühstücksbrot vergessen hatte, dann hat er ihm das abgegeben. Wenn einer sagte, oh, ich muss zum Arzt, aber ich habe meine Arbeit noch nicht fertig, dann hat er sie für ihn fertig gemacht. Es war wirklich menschlich ein ganz feiner Mitarbeiter dort. Und ich dachte, wenn überhaupt, dann wird er das sein. Und dann habe ich ihn gefragt. Und da sagte er, du wirst lachen, ich bin jeden Sonntag im Gottesdienst, weil zurzeit gerade meine Tochter in die Konfirmandenstunde geht. Und die kann ich ja schlecht alleine in den Gottesdienst schicken und zu Hause bleiben. Also gehe ich da mit. Ich bin sicher einer der aufmerksamsten Zuhörer, die es dort gibt. Aber ich glaube nicht an Christus. Ich bin schon einmal bitter enttäuscht worden. Ich habe mal an Hitler geglaubt. Und ich möchte nicht noch einmal enttäuscht werden. Deshalb möchte ich an gar nichts mehr glauben. Es war erstaunlich, ein Mann, der mir ein Vorbild war, der sich eigentlich moralisch gesehen sehr christlich verhielt. Ich sage das völlig ohne Ironie, er ist mir heute noch ein Vorbild in seinem Verhalten, aber in seinem Herzen völlig frei von Christus, ganz ohne ihn lebend. Interessant war bei diesen 25 Mitarbeitern, dass sie alle 25 in ihrer Jugend- oder Kinderzeit in christlichen Kinder- oder Jugendgruppen gewesen waren. Alle. Ich vermute auch, dass sie ihre Kinder da wieder hingeschickt haben, wenn sie welche bekamen oder hatten. Ist die Frage, warum tun sie das? Ich denke, die meisten Eltern hoffen, dass sich die Kinder dabei irgendwie verbessern. Schlecht kann es ja nicht sein. Vielleicht lernen sie, dass man da nicht lügen soll und nicht stehlen und freundlich sein zu den Eltern und solche Dinge. Und das ist ja ganz hilfreich. Das heißt, die meisten erhoffen sich eine Verbesserung der Lebensqualität, des Lebensstiles durch den christlichen Glauben. So nach dem Motto von Goethe, edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Ja, so das Christsein veredelt die Leute so ein bisschen. So wie wenn man einen Baum veredelt. Wie geschieht das? Man schneidet ein paar Zweige ab und pfropft dann eine bessere Qualität an diese Stelle. Aber die Wurzel des Baumes ist noch dieselbe und diese neue Qualität wächst aus den alten Wurzeln heraus. Im christlichen Glauben ist das eigentlich nicht so. Christus veredelt die Menschen nicht. Dadurch, dass er ihnen irgendwelche Grundsätze mit auf den Weg gibt, sondern er möchte sie in einem gewissen Sinne entwurzeln. Er möchte also diesen Baum ausreißen und einen anderen Baum an seine Stelle pflanzen. Das muss ich erklären. In unserem Leben ist von Geburt an das eigene Ich der Chef. Mein eigenes Ich ist sozusagen der Wurzelgrund meines Lebens, wo alles rauskommt, was entsteht. Und Christus möchte dieses eigene Ich als Chef entthronen und selbst Chef sein. Er möchte es eigentlich mit den Wurzeln herauslösen und selbst sich in diesem Leben von mir verwurzeln. Was geschieht, wenn man einen Baum mit den Wurzeln herauszieht und dann draußen liegen lässt? Der vertrocknet, stirbt ab. Und deshalb steht hier in Römer 6, was ich gelesen habe, wir sind mit Christus gestorben. Ist ja komisch, Christus starb vor 2000 Jahren, da hat noch keiner an mich gedacht und an dich auch nicht. Und trotzdem heißt es, wir sind mit ihm gestorben. Warum? Er war eigentlich ein Stellvertreter damals. Er starb stellvertretend für mich. Denn im Alten Testament heißt es, verflucht ist jeder, der nicht alles hält, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht. Und ich möchte den Menschen sehen, der als Erster alles hält, was in diesem Buch steht. Verflucht ist jeder. Und was war die Wirkung dieses Fluches? Die Wirkung des Fluches war der Tod, der körperliche Tod und auch die ewige Gottesferne. Und das hat Christus auf sich genommen. Als er starb und sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen, wurde ganz deutlich, eben wird er von dem Fluch der Gottverlassenheit getroffen. An meiner Stelle. Christus starb nicht, weil die Juden so böse waren und ihn irgendwie verkannt haben. Es war nur der äußere Grund. Der innere war der, dass er dort stellvertretend für mich und für dich den Fluch des Gesetzes getroffen hat. Und seit der Zeit muss keiner mehr verflucht sein vor Gott, sondern jeder kann begnadigt sein und Gottes Liebe erfahren. Christsein dient also nicht zur Veredelung des Menschen, sondern Christus möchte die Herrschaft in uns antreten. Er möchte mein Chef sein. Und dann muss der alte Chef eben vorher gehen. Ich hatte mal das Beispiel erzählt, wo ein Mann ein altes Häuschen verkauft hat, zu sehr viel Geld. Und um dem neuen Käufer eine Freude zu machen, hat er es vorher schnell noch so ein bisschen renoviert und die Läden neu angestrichen. Und der Verkäufer, als er das sah, sagte er, Sie arme Mann, ich hatte doch nur vor, dieses Haus abzureißen, um ein anderes dahin zu bauen. Mancher versteht sein Christsein so, dass er so dieses alte Häuschen seines Charakters ein bisschen renoviert und aufpoliert, sich bemüht, freundlicher zu werden, während Christus sagt, du armer Tropf, ich hatte vor, eigentlich dieses ganze Gebäude abzureißen und etwas Besseres an seine Stelle zu bringen. Hier heißt es, wir sollen erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt ist. Das heißt, mein eigenes Ich soll bei Gott gar nichts zu sagen haben. Ich weiß nicht, ob du dir das gedanklich jetzt einmal vorstellen kannst. Du würdest am Kreuz hängen, festgenagelt an beiden Händen und an den Füßen. Wie viele Hände hast du denn noch frei, um irgendetwas zu tun? Gar nichts. Wie viele Hände hast du noch frei, um zu sündigen? Überhaupt keine. Wie viele Füße kannst du noch in Bewegung bringen, um irgendetwas Unangenehmes auch zu tun? Gar nichts. Und wenn du dann dort gestorben wärst, wie viele Gedanken kannst du noch in Bewegung setzen, um irgendwelche Gedanken der Sünde zu denken? Überhaupt keinen. Wie viele Worte kannst du noch sprechen? Gar nichts. Und diese Überzeugung sollten wir gewinnen, sagt Christus hier, dass wir für die Sünde tot sind. Das ist natürlich sehr leicht gesagt, auch für mich. Für die Sünde tot sein. Das heißt, wenn Gelegenheit kommt zu sündigen, soll ich mich daran erinnern? Ich muss es nicht. Ich bin tot. Meine Hände sind sozusagen mit festgenagelt. Ich muss sie jetzt nicht gebrauchen, um zu sündigen. Eigentlich kann ich sie gar nicht gebrauchen, weil sie Christus gehören. Das ist sicher eine Haltung, die wir oftmals nicht haben. Wenn uns einer ärgert, gehen wir auch gleich hoch. Während wenn mir deutlich wäre, ich muss nicht sündigen, weil ich mit Christus eigentlich festgenagelt bin, mit ihm gestorben bin, dann brauchte ich mich nicht zu ärgern. Und es wäre gut, wenn die einzelnen Christen unter uns sich einmal prüfen würden, wo in ihrem Leben das schon einmal deutlich wurde, dass sie für die Sünde tot waren. Wo ihnen ganz klar war, jetzt kann ich mich ganz anders verhalten, als der andere das vielleicht erwartet oder provoziert. Vers 11 steht hier, so sollt auch ihr euch als solche ansehen, die für die Sünde tot sind, aber für Gott leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Dieser Satz hat zwei Aussagen. Für die Sünde tot sein, das heißt nicht ansprechbar. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gemacht haben. Ich habe versehentlich schon mal Tote besucht. Das heißt, ich wollte ihnen irgendwie zum Geburtstag gratulieren oder sonst etwas und stellte dann fest, dass sie schon lange nicht mehr da waren. Das heißt, schon lange, vielleicht ein halbes Jahr tot waren. Tote kann man nicht besuchen. Oder ich habe schon mal einem Toten einen Brief geschrieben, weil ich nicht wusste, dass er inzwischen leider Selbstmord begangen hatte. Tote kann man nicht mehr ansprechen. Toten kann man auch keine Rechnung mehr überbringen. Den kannst du keinen Kuckuck mehr irgendwo draufkleben. Die kannst du nicht mehr verspotten und beleidigen. Die reagieren gar nicht mehr. Und das ist praktisch die Aussage, wenn Christus in unser Leben gekommen ist, würde das bedeuten auch, dass wir für die Sünde tot sind. Das heißt, wir brauchen nicht mehr zu reagieren. An der Stelle wird deutlich, dass wir leider noch oft reagieren, der Sünde gegenüber, weil wir diese Aussage hier nicht glauben. Jeden Augenblick in deinem oder in meinem Leben, wo du glaubst, dass du für die Sünde tot bist, wirst du nicht sündigen. Und ich denke an das eine Beispiel, wo ein Christ für seine weißen Kinder in einem Haus gesammelt hatte und er ging auch in Kneipen rein und ein Mann hat ihn angespuckt und er ganz ruhig blieb und sagte, danke, das war für mich und jetzt hätte ich gerne was für meine Kinder. Und dieser Mann war so verblüfft, dass er dann sein ganzes Portemonnaie ausleerte und ihm alles gab, was er mit hatte. Dieser Christ war einfach tot für die Sünde. Er hat nicht reagiert darauf und deshalb konnte Christus ihn ganz gebrauchen. Das ist sicher etwas, was wir lernen müssen im Glauben anzunehmen. Ich bin tot für die Sünde. Kein Christ lebt sündlos, muss man auch dazu sagen, aber wir werden die Sünde los durch Vergebung, aber auch durch Überwindung. Und ich finde das schön, dass Christus nicht nur Vergebung schenkt, sondern auch Überwindung von Sünde, dass manche Dinge im Leben irgendwann einfach auch geklärt sind. Vielleicht eben auch für einen Jugendlichen die Frage der Selbstbefriedigung irgendwo einmal geklärt wird. Vielleicht zunächst vorübergehend, aber dann auch einmal ganz. Dass für irgendjemand die Frage der Lüge geklärt wird. Dass er einfach sich das vollständig abgewöhnt und auch nicht mehr gebraucht. Ich weiß, dass wir da einen Kampf haben werden, solange wir leben, aber Christus hilft uns, Sünde zu überwinden. Das Ganze wird hier mit dem Bild der Taufe in Verbindung gebracht. Wir wissen, dass Jesus, als er anfing, seinen Dienst zu tun, getauft wurde, und zwar von dem Johannes. Die Taufe ist ja ein Bild der Beerdigung, der verschwindet so ganz unter der Oberfläche des Lebens. Im Wasser. Jesus fing seinen Dienst mit einer Taufe an. Das hieß praktisch, ich will gar nichts sein, sondern Gott alles. Ich will nur den Willen Gottes tun, nicht meinen eigenen. Das heißt, meinen eigenen Willen an Gottes Willen anbinden, sodass sein Wille durch mich geschieht. Als er starb, hatte er vorher gesagt, dass er seinen Tod auch mit einer Taufe verglich. Lukas 12, Vers 50, dass er auch Angst hat vor dieser Taufe, die auf ihn zukommt, nämlich seinem Tod am Kreuz und der Beerdigung im Grab. Die Taufe ist das Sinnbild einer Beerdigung. Ja, das Leben verschwindet und ist beerdigt. In dem deutschen Wort Taufe steckt das Wort Tiefe drin. Ja, es wird in die Tiefe hinunter getaucht. Wir taufen Säuglinge und dabei wird deutlich, dass das sicher sehr früh ist, weil sie Christus gewöhnlich nicht kennen. Aber wichtig im Moment ist für uns sicher, dass wir verstehen, die Taufe ist das Sinnbild einer Beerdigung. Dieses alte Ich soll nichts mehr gelten und Christus in uns zur Herrschaft kommen. Die Taufe als solche verändert sicher nicht das Leben eines Menschen, egal in welchem Alter sie erfolgt, sondern wichtig ist, dass Christus in diesem Leben die Herrschaft hat. Es waren also zwei Aussagen hier, Tod für die Sünde und lebend für Christus. Tod für die Sünde, hatte ich das Beispiel gebracht von diesem Mann, der angespuckt wurde, er hat gar nicht reagiert. Er war frei von einer sündigen Reaktion. Und ich fand das schön, ich hörte von einem Vater, der drei Söhne hat, das heißt, ich kenne ihn und auch zwei dieser Söhne. Als diese Söhne Christen wurden, hörte der Streit in der Familie auf. Und zwar der Streit untereinander und der Streit mit dem Vater. Da wurde ein Stück deutlich, Tod für die Sünde, in dem Frieden in diese Familie hineinkam. Aber nicht nur Tod für die Sünde, sondern auch lebend für Christus. Und das nächste ist ein Beispiel, das manche schon kennen mögen. Ich war gerade in der Klostermühle und so ein Zentrum gibt es auch in Österreich, heißt dort Schloss Klaus. Und in diesen Zentren wird ständig umgebaut und renoviert und repariert und erweitert. Und so auch in diesem Schloss Klaus in Österreich. Da suchte der Leiter dort, der Peter Wiegand, einen Maurer. Und er überlegte, wer wäre wohl in der Lage, als Maurer mir für einige Monate hier zu helfen. Und da fiel ihm ein junger Mann in Bremen ein, der schon mal da war, der aber bei seinem Abschied gesagt hatte, ich komme nie wieder. Ich weiß nicht genau warum, wahrscheinlich weil ihm die Arbeit alleine zu schwer war oder so, keine Ahnung. Und er dachte, ich kenne keinen anderen, da werde ich ihm also doch nochmal einen lieben Brief schreiben und ihn fragen, ob er nicht vielleicht doch käme. Dieser junge Maurer in Bremen war und ist Christ. Und es ist erstaunlich, wie Gott führt. Er war gerade vorher in einer Evangelisation gewesen, dieser Maurer, und am Abend vorher hatte dieser Evangelist gefragt, bist du bereit, den Willen Gottes in deinem Leben zu tun? Und da hat er innerlich genickt, ja, natürlich, gerne. Bist du auch bereit, ihn dann zu tun, wenn er dir gegen den Strich geht? Es wurde schon ein bisschen schwieriger. Bist du auch bereit, die Aufgabe zu übernehmen oder dorthin zu gehen, wo es dir ganz schwer fällt? Und da fiel ihm sofort Schloss Klaus ein, sagte, also da würde ich nicht gerne hingehen. Aber dann dachte er, warum eigentlich? Und schließlich kämpfte er sich durch und sagte, also wenn es Gottes Wille wirklich wäre, dann wäre ich sogar bereit, dort wieder hinzugehen. Am nächsten Tag erhielt er dann den Brief, wo er gebeten wurde, dorthin zu kommen. An der Stelle sieht man einmal, wie schön Gott führt. Er hatte ihm, ehe der Brief kam, erst geholfen zu begreifen, dass sein eigenes Ich im Moment tot sein sollte, damit der Wille Gottes geschieht. Und als er dann den Brief erhielt, war er bereit, dorthin zu fahren, um dort für einige Monate mitzuarbeiten und die Arbeit zu tun, die sonst im Moment keiner in dieser Weise tun konnte. Also nicht nur tot für die Sünde, sondern lebend für Christus. Lebend heißt einsatzfähig für ihn. Ich weiß nicht, wo dein Schloss Klaus liegt, das heißt, wo Christus möchte, dass du mitarbeitest. Wahrscheinlich nicht unbedingt außerhalb von Deutschland, aber im Moment. Aber er wird dir das deutlich machen, wo dein Einsatzpunkt ist für ihn. Eine Münze hat immer zwei Seiten und der Glaube hat auch zwei Seiten. Die eine Seite ist die, Christus starb für mich und die zweite Seite, ich starb mit ihm. Die eine Seite der Münze ist die, Christus starb für mich und die zweite Seite, ich starb mit ihm. Das heißt, mein eigenes Ich ist geistlich gesehen tot für die Sünde. Und es ist erstaunlich, in demselben Schloss Klaus hatten wir vor einigen Jahren eine Freizeit, und da sagte ein österreichisches Mädchen, die sehr intellektuell und kritisch war und eigentlich bisher ungläubig, nachdem sie einige Zeit dort war, sagte sie einem anderen Mädchen unserer Gruppe, ich sterbe den ganzen Tag. Und die hat es weitergesagt, auch mir gesagt, keiner konnte damit was anfangen. Aber dann wurde schon deutlich, was es bedeutet, denn am nächsten Tag sagt sie, ich habe mich gestern Abend für ein Leben mit Jesus Christus entschieden. Und was hat es jetzt bedeutet, ich sterbe den ganzen Tag? Es bedeutete, dass sie merkte, dass ihr Ich als Chef ihres Lebens Platz machen musste für den neuen Chef Christus. Und dann ist sie Christ geworden durch eine Entscheidung für ein Leben mit Christus. Und hier merken wir den Unterschied zwischen dem christlichen Glauben und allen anderen Religionen. In allen Religionen geht es um Prinzipien und Leistungen. Im Islam, dass ich die 5 Gebote halte, im Buddhismus, dass ich mich aus dem Leben zurückziehe, im Hinduismus, dass ich Gutes tue. Es geht immer um Prinzipien und Leistungen. Während es im christlichen Glauben nicht um Prinzipien und Leistung geht, sondern es geht um Christus, es geht um eine Person. Ich lebe nicht etwas veredelt und verbessert mit neuen Prinzipien, sondern ich lebe mit einer neuen Person in meinem Herzen, nämlich mit Christus. Und die möchte sich dort entfalten. Es wäre schön, wenn sie es tun kann, in dir und auch in mir, wenn wir nicht so ein bisschen christlich veredelt sind, sondern wenn Christus durch uns lebt. Und da war dieses bekannte Beispiel, was die meisten schon kennen, auch als Beispiel. Wenn eine Hand in einem Handschuh steckt, ist der Handschuh ja als solcher ein toter Gegenstand, aber er kann alle Bewegungen der Hand mitvollziehen. Wenn wir sozusagen dieser Handschuh sind für Christus, wenn wir ihm keinen Widerstand entgegensetzen, könnte Christus alle seine Lebensbewegungen durch uns im Alltag ausführen. Das ist sicher ein ideales Bild. Wir wissen, dass wir ihm leider oft Widerstand entgegensetzen und er das dann nicht tun kann. Aber das ist sein Ziel mit uns, dass er sein Leben noch einmal durch uns auslebt. Das bedeutet Christsein. Wiedergeburt heißt, dass Christus durch uns neu zur Welt kommt. Das heißt, dass er uns neu gebraucht, um in uns zu leben und sein Leben durch uns noch einmal lebt. An der Stelle merken wir, wie viel Sünde noch in uns steckt. Nicht darin, dass wir unmoralisch leben unbedingt, sondern einfach, dass wir ihm Widerstand entgegensetzen oder passiv sind. Und deshalb wäre es gut, wenn wir darüber beten: Herr, was bedeutet das für mich, dass ich für die Sünde tot bin, aber für dich lebe? Das heißt, für dich einsatzfähig bin. Mach mir das bitte persönlich klar. Amen.